in den Reichstag gewählt. Seit 1998 bekleidete sie das Amt der Außenministerin. Sie hatte sich nachdrücklich für einen Beitritt ihres Landes zur Währungsunion eingesetzt. Am kommenden Sonntag stimmen sie...
Zum Ende. Philosophie, wie sie im Angesicht der Verzweiflung einzig noch zu verantworten ist, wäre der Versuch, alle Dinge so zu betrachten, wie sie vom Standpunkt der Erlösung aus sich darstellten. Erkenntnis hat kein Licht, als das von der Erlösung her auf die Welt scheint. Alles andere erschöpft sich in der Nachkonstruktion und bleibt ein Stück Technik. Perspektiven müssten hergestellt werden, in denen die Welt ähnlich sich versetzt, verfremdet, ihre Risse und Schründe offenbart, wie sie einmal als bedürftig und entstellt im messianischen Lichte daliegen wird. Ohne Willkür und Gewalt, ganz aus der Fühlung mit den Gegenständen heraus, solche Perspektiven zu gewinnen, darauf allein kommt es dem Denken an. Es ist das Allereinfachste, weil der Zustand unabweisbar nach solcher Erkenntnis ruft, ja, weil die vollendete Negativität einmal ganz ins Auge gefasst zur Spiegelschrift ihres Gegenteils zusammenschießt. Aber es ist auch das ganz Unmögliche, weil es einen Standort voraussetzt, der dem Bannkreis des Daseins, wäre es auch nur um ein winziges entrückt, wäre es auch nur um ein winziges entrückt ist, während doch jede mögliche Erkenntnis nicht bloß dem, was ist, erst abgetrotzt werden muss, um verbindlich zu geraten, sondern eben darum selber auch mit der gleichen Entstelltheit und Bedürftigkeit geschlagen ist, der sie zu entrinnen vorhat. Je leidenschaftlicher der Gedanke gegen sein Bedingtsein sich abdichtet um des unbedingten Willen, umso bewusstloser und damit verhängnisvoller fällt er der Welt zu. Selbst seine eigene Unmöglichkeit muss er noch begreifen, um der Möglichkeit willen. Gegenüber der Forderung, die damit an ihn ergeht, ist aber die Frage nach der Wirklichkeit oder Unwirklichkeit der Erlösung selber fast gleichgültig. Zum Ende. Das war aus Adornos Minima Moralia ein Auszug und wir werden heute eben sprechen über das Adorno-Denkmal, aber auch über die Utopia Station in Venedig. Venedig. Und im Studio begrüßen euch Barak Reiser.
Hallo.
Und Felicia Herrschaft.
Ich verstehe das Nobel aber nicht, so sehr ich mich auch anstrenge, tut mir leid. Deswegen kann ich auch nichts dagegen machen. Ich verstehe ja nicht, was sie wollen, weiß nur, dass es sinnlos ist. Ich verstehe es nicht und ich möchte vermeiden, mehr darüber zu sagen. Ich sage, ich verstehe es. Barbie ist immer das Ärmere, das Kleinere, das Liebe, das Angefochtene. Das, was sich in Gefahr begeben hat, ist darin umkommt.
Das war jetzt Elfriede Jelinek aus dem Film Elfriede und Elfriede. Elfriede und Elfriede von Hanna-Laura Klar.
Thank you.
bass and the treble. In that delusion.
Es gab ja einige, die da in der Jury saßen. Du meinst, einer war verantwortlich?
Juryentscheidungen sind sakrosankt.
Okay, also was wird da morgen für ein Denkmal eröffnet, deiner Meinung nach?
Der endgültige Triumph des Kulturbetriebs über den adornitischen Geist, der in dieser Stadt noch umging.
Das heißt?
Das heißt, die Flaschenpost schwimmt weit, weit draußen auf dem Meer.
Okay, und was gibt es da zu sehen? Das ist ja in dem Sinne ein Denkmal.
Das Denkmal, das steht dafür, dass es kein richtiges Denkmal gibt, dem falschen.
Und was sehen wir dann dort? Einen Glaskasten mit einem Schreibtisch, der so leergepirkt ist, wie dann bald die Stellen, Arbeitsstellen im Kulturbetrieb, oder? Meinst du das? Dass die jetzt schon das Leben im Falschen führen? Also das Denkwürdige?
Das ist ja eine Herausforderung an selbstständiges Denken, dieses Denkmal. Ja, insofern ist es ein Reflex auf Adorno, der ja zu selbstständigem Denken aufgefordert hat. Und wenn ich selbstständig darüber nachdenke, dann befinde ich dieses Denkmal als ein Denkmal dafür, dass es kein richtiges Denkmal im Falschen gibt. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, aber das ist meine Einstellung dazu.
So wie es nur beiläufige Sätze geben kann, wie wir heute Abend gelernt haben.
Nein, das fordert eigentlich zum aktiven Handeln heraus, dieses Denkmal. Und Denkmalschändung ist ja mit Adorno vor einigen Dekaden hier schon betrieben worden. Insofern, als der radikale Geist von Adorno verfremdet wurde von den Studenten, die in der Studentenbewegung ihn nicht ganz so aufgenommen haben, wie er sich das gewünscht hat. Vielleicht passiert es ja auch diesem Denkmal.
Du meinst, man könnte die Titel, die dort genannt sind, auch wieder herausbrechen und neu strukturieren, wie negative Theorie, ästhetische Dialektik?
Als Gedanke finde ich das, als Fantasie finde ich das erstmal legitim. Also man muss ja nicht gleich zu Hilfe nehmen, dass ein anderer Frankfurter Schule Mensch mal gesagt hat, der denkende Mensch ist hoffnungslos unfähig, realisiert er sich nicht in Handlungen. So weit muss man ja da nicht gehen.
Okay, vielen Dank.
What's going on there, Zorna?
Sorry, I just couldn't relate to that.
Which one?
I don't know what it was.
Wussten Sie, dass in einem Falkstadtplan heißt dieser Platz Andorra-Platz und nicht Adorno-Platz?
Nein, das wusste ich nicht.
Aber
finde ich sehr amüsant.
Ja.
Ja. Das finde ich sehr amüsant.
Das ist ja wirklich sehr amüsant.
Aber ich, seitdem ich hier mal hinkomme und dann mit dem Taxi fahre, den Platz kennt überhaupt auch kein Taxifahrer in Frankfurt.
Insofern, ja, genau. Wahrscheinlich, weil der Andorra-Platz steht auf dem Stadtplan.
Nee, die kennen es einfach nicht.
Ja, und vorher war der Platz ja eigentlich von dem Nutzen eines Denkers her, der vor dem 100. Geburtstag ja kaum so rezipiert wurde, wie er jetzt rezipiert wurde, war er eigentlich ein sehr schöner, verlassener Platz, zugewuchert. Wie ist es möglich, den ein Kriegerdenkmal
an die nassauischen Militärhelden erinnert hat?
Ja, genau.
Wunderbar zu Adorno.
Und jetzt dieser Glaskasten, ist denn da so etwas wie dieser Rätselcharakter aller Kunst jetzt noch gegeben? Vorher war, glaube ich, ein Rätselcharakter wäre möglicherweise gegeben gewesen, weil tatsächlich dieser Platz ja nicht identifizierbar gewesen ist. Jetzt ist es ein was ist es jetzt eigentlich genau? Hier von Arbeit.
Was das ist, also einmal muss ich feststellen, ich kenne den Platz hier auch so, wie er vorher war. Und er ist ja zumindest, und darauf haben wir damals auch Wert gelegt, in seiner Konstruktion fast gleich geblieben. Er hat also immer noch diesen Charme, glaube ich, der 60er Jahre mit ganz wenigen Veränderungen. Was ich wirklich an diesem Werk als Kunstwerk auch im öffentlichen Raum so wahnsinnig überzeugend finde, gerade in dieser Fragestellung, wie nähere ich mich denn überhaupt heute Adorno an, was eh schon mal ein irres Problem ist, und dass eben hier kein Abbild gewählt wird, sondern eigentlich nur Verweise gegeben werden. Denn die Annäherung Adorno kann nur über seine Texte funktionieren. Und ich glaube, dass derjenige, der darüber neugierig wird, weiß, dass es irgendwie im Kontext von Adorno steht, dann immer nur aus sich selbst heraus den Weg zu Adorno finden wird. Insofern ist es für mich ein Verweis auf Adorno. Man kann Adorno nicht im traditionellen Sinne ein Denkmal setzen, sondern eher eine Erinnerung schaffen. Und das ist es. Das ist ein sehr, sehr zeitgenössischer Umgang damit. Und den finde ich sehr überzeugend.
Wenn ich mir kurz dieses Zitat anschaue, also alle Dinge so zu betrachten, wie sie vom Standpunkt der Erlösung aus sich darstellen. Das ist ja eigentlich, wie ist das dann mit solch einem Kunstwerk zu sehen? Also mit diesem.
Also ich sehe jetzt auch das erste Mal diese Zitate. Nicht? Und da fängt ja genau für mich der Charme dieser Arbeit an.
Wer hat die denn ausgewählt, die Zitate? Der Künstler? Der Künstler kannte sich doch gar nicht mit Adorno aus.
Nein, das stimmt wohl auch nicht.
Also es hat,
er hat sich nicht mit Adorno beschäftigt.
Achso, aber er kannte schon.
Ja, haben Sie sich ganz intensiv mit Adorno beschäftigt?
Ich habe hier Philosophie studiert.
Dann können Sie das. Wunderbar. Und ich denke, jetzt muss wieder die Annäherung stattfinden. Zunächst bleibt dieser Satz als Satz dort stehen. Das ist wie mit allen Sätzen, die in die Welt gesetzt werden. Und jetzt kann ich ja darüber nachdenken. Das ist es. Und welche Aufgabe soll sonst überhaupt ein Werk der Kunst verschaffen, außer tatsächlich den Dialog anzustiften?
Ja. Ah ja, aber dann wäre es schon interessant zu sehen, wie diese Zitate ausgewählt wurden.
Und ich kann es Ihnen sagen, die ist tatsächlich mit einem Adorno-Kenner. Ich meine sogar, der spricht heute gleich bei der Einweihung zusammen ausgesucht worden.
Ah ja.
Genau, ja, ja.
Okay. Es wäre auch spannend, ob man nicht mal sowas wie negative Dialektik, also und ästhetische Theorie, wenn man diese Wörter vertauschen würde, ästhetische Dialektik, negative Theorie, also solche Spielereien,
ja, könnte
man
sicher
sich auch überlegen.
Ich meine, das ist, Sie sehen ja selbst an sich, Sie finden ja auch neue Zusammenstellungen. Das Ganze funktioniert ja wie eine Collage auch.
Ja, dann würde ich sagen, müsste man hier dieses Zitat weiter. Die einzig listige Verschränkung von Glück und Arbeit ist unterm Druck der Gesellschaft eigentlich. Ist unterm Druck der Gesellschaft eigentliche Erfahrungen noch offen? Lässt unterm Druck der Gesellschaft eigentliche Erfahrungen noch offen? Also das hört sich schon ein bisschen einzig listige Verschränkung von Glück und Arbeit lässt unterm Druck der Gesellschaft eigentliche Erfahrungen noch offen. Wenn die eigentliche Erfahrung noch offen ist, das heißt, an diesem, dann wäre es spannend zu sehen. Also, dass, wenn dieses Denkmal mit diesem nicht mehr vorhandenen Denker dort tatsächlich auch diese Erfahrung offen lassen würde. Diese Kinder, die jetzt aber hier, diese Schüler, die jetzt hier dieses Denkmal schon malen, müssen daraus ja tatsächlich schon wieder eine Erfahrung versuchen zu gestalten.
Das ist jetzt auch immer die Frage, die sich mir auch stellte, ist, oder wir können die ja mal versuchen, theoretisch zu beantworten, aber wahrscheinlich finden wir keine Beantwortung. Aber was hätte Adorno darüber gedacht? Wir wissen es nicht.
Mhm.
Wir wissen es nicht.
Diese Erfahrung bleibt offen. Ja, dann passt dieses Zitat tatsächlich auch auf dieses Kunstwerk. Vielleicht sind diese Sätze tatsächlich monumentaler als der Glasast.
Ja, die Macht des Wortes kann ganz schön gewaltig sein. Also das wissen wir. Vor allem
es wäre auch interessant, wenn Thomas Hirschhorn zum Beispiel hier noch ein Adorno-Monument bauen würde mit vielen Jugendlichen.
Ja, ich kann Ihnen sagen, wie das aussieht. Das ist vorhersehbar, oder?
Aber es gibt eine andere Form der Praxis, die dann da hintersteht.
Und insofern ist das nur eine Möglichkeit. Nur eine einzige.
Ja.
Von sehr vielen.
Okay, vielen Dank.
Bitte.
Das war Herr Kittelmann aus dem Museum für moderne Kunst.
Die Wahrheit ist nicht zu scheiden.
Von dem Wahn.
Von dem Wahn, dass aus den Figuren des Scheins einmal doch scheinlos die Rettung hervortrete.
Ich fange mal bei scheinlos.
Scheinlos. Also
scheinlos hieße dann, dass sie wirklich hervortreten würde, die Rettung aus.
Nein, scheinlos kann sie gar nicht hervortreten, weil es soll ja genau nicht der Schein der Rettung sein. Und deshalb
sie
muss
bitte.
Die Rettung scheinlos
Jetzt,
sein,
sie
wenn
bitte.
Sie überhaupt hervortreten.
Sind Sie die einzig autorisierte Interpretin des Textes oder darf ich jetzt nochmal darauf bestehen, dass nach dem kurzen Überfliegen und Reflektieren, Entschuldigung, ich dennoch dabei bleibe, dass, wenn man das nochmal von vorne liest, vielleicht tun wir es nochmal zusammen,
dass
scheinlos da hinten nicht so zu interpretieren ist, wie Sie es eben in erlaubter Weise.
Okay, die Wahrheit.
Die Wahrheit ist nicht zu scheiden von dem Wahren. Fertig.
Ja.
Nein, die Wahrheit, wie scheidet man die Wahrheit vom Schein?
Also Moment. Ich halte mich jetzt an den Text. Die Wahrheit ist nicht zu scheiden.
Nur
lass mal, es ist nicht zu scheiden von dem Wahren. Und jetzt wird der Wahn hier mal etwas ausgeführt.
Das.
Der Wahn, das aus den Figuren des Scheins, also aus Scheinbarem, was einem so scheint,
einmal doch
und dann aber scheinlos, nicht mehr scheinhaft, sondern scheinlos, das meine ich irgendwie realistisch, die Rettung hervortrete, eine wahre Rettung aus all dem Schein und Wahn und sowas und Figuren, die das spiegeln. Entschuldige mal, dann doch die Rettung hervortrete.
Ja, Moment, willst du keine Diskussion?
Doch, gerne, aber.
Das ist die Autorität.
Moment, das geht doch alles durcheinander.
Das
geht doch,
Herr, pass mal auf. Welche Rettung ist denn hier gemeint?
Ja, gut. Bitte jetzt.
Das heißt, die befreite Gesellschaft. Das heißt, eine menschenwürdige Gesellschaft, in der es keine Unterdrückung mehr gibt. Ja, und keine Ausbeutung.
Oder fast nicht. Also weniger, sagen wir mal, viel weniger.
Und die Menschen vernünftig und glücklich miteinander umgehen können.
Dann scheinlos ist.
Dann wäre es scheinlos. Heute ist es scheinbar so, als wären wir eine mündige Frage. Jedenfalls für manche. Und hier
wird sie auch dieser Schein ist
Wahnsinn. Nicht heute wird es vom Wahn dargestellt. Er sagt, es ist ein Wahn. Die Wahrheit ist nicht zu scheiden von dem Wahn, den er spricht.
Ja,
das aus den Figuren des Scheins. Also
so, hallo. Jetzt am Telefon Hans-Ulrich Obrist. Hallo?
Hi.
Ja, wir wollten jetzt nochmal direkt über die Utopia-Station reden in Venedig. Wir haben jetzt hier gerade einen Bericht gehört über das Adorno-Denkmal, über die Öffnung des Adorno-Denkmals gestern in Frankfurt. Heute ist ja der 100. Geburtstag von Adorno. Und es macht den Eindruck, als ob gerade wenn man sich solch ein Denkmal anschaut, so etwas wie Kunst und Theorie eine Spaltung erfahren hat, die möglicherweise aber in solchen Konzepten wie der Utopia-Station vielleicht doch versucht wird zu überbrücken, möglicherweise. Wie sieht es genau jetzt aus eigentlich in Venedig? Weil dort gibt es ja jetzt auch am Wochenende eine Veranstaltung, die bestimmte Themen wieder aufgreift und Projekte vorstellt. Vielleicht kannst du dazu direkt was sagen, als einer der Kuratoren.
Ja, es ist so, ich habe Utopia Station ja kuratiert zusammen mit Molly Nesbitt, einer Kunsthistorikerin, und mit Ricky Tiavanisha. Ausgangspunkt des Projektes ist eigentlich ein Seminar, was wir zusammen auch mit dem Urbanisten Stefano Boeri seit 2-3 Jahren in Venedig organisieren. Und das wiederum ging aus von einem noch älteren Projekt, was seit Mitte der 90er Jahre läuft, wo ich über unrealisierte Künstler und Künstlerinnenprojekte recherchiert habe. Also quasi konkrete Utopien von Künstlern und Künstlerinnen, die ausgestellt und eben auch publiziert wurden. Es ist ja so, dass in der Architektur gibt es sehr viele Publikationen zu solchen utopischen Projekten, werden auch immer wieder gezeigt und schlussendlich oftmals dann auch durch diese Publikation eben realisiert, während es eben eigentlich im Kunstkontext es eine gewisse Zurückhaltung gibt, diese zu publizieren. Also diese Geschichte zu diesem Unbuilt Road 97 war eigentlich der Ausgangspunkt. Und wir haben dann begonnen eben mit Stefano Boeri und nachher mit Molly Nesbitt und Ricky Tiravanisha dieses Seminar in Venedig zu machen. wo es quasi darum ging, sich zu überlegen, was es bedeutet, in einer gegenwärtigen Condition quasi utopische Gedanken zu entwickeln und was für Werkzeuge, was für Tools man eigentlich brauchen würde oder brauchen könnte, um mit einem solchen Konzept wie Utopia, wenn überhaupt noch, arbeiten zu können. Also das Ziel dieses Seminars war quasi, das Wissen zu erweitern und quasi verschiedenste Gesichtspunkte auf verschiedene Disziplinen zu öffnen. Es wurden also quasi sehr viele Practitioners aus verschiedenen Feldern eingeladen nach Venedig und da Vorträge zu machen, Diskussionen. Und aus dieser zweijährigen Aktivität ist dann eben das Projekt, das jetzt auf der Biennale läuft, hervorgegangen.
Zum Beispiel gibt es da eine Aussage über Immanuel Wallerstein, der jetzt auch einen Vortrag halten wird auf der Utopia, in der Utopia-Station am Sonntag, den 14. September. Und zwar: diese Multiplikation von Zentren erfordert vom Ausstellungsmacher eine verstärkte und verlagerte Recherche, denn alle Entwicklung ist eingebettet im kapitalistischen Weltsystem. Vielleicht kann man da auch einen Bezug herstellen, auch gerade weil wir also auch im Verhältnis Utopia-Station zum 11. September. Ist das
ja, auf
möglich?
Jeden Fall, weil Wallerstein dieses Wochenende eben am Samstag, also übermorgen, in der Utopia Station in Venedig spricht, hat ja diesen Begriff der Utopistics geprägt. Also nicht Utopie, sondern Utopistics. Und in diesem kleinen Büchlein Utopistics denkt er eben darüber nach und theoretisiert quasi, was historische Alternativen für das 21. Jahrhundert sein könnten. Und darüber wird er dann auch in unserer Utopia Station am Samstag sprechen. Und gleichzeitig wird es Workshops geben, wie das Kollektiv von Nico Docs, das jetzt in Venedig schon seit 10 Tagen arbeitet. Das Ganze ist eben auch ein Ort, nicht nur der Wissensproduktion, aber auch eine Art von Ort, wo Experimente stattfinden. Es sind also dauernd Workshops statt. Auch die Gruppe um Stefano Boeri und die Gruppe um Michelangelo Pistoletto haben eigentlich während dem ganzen Sommer immer wieder Ereignisse und verschiedene Rechercheprojekte laufen lassen. Also so überlagert sich das und es gibt eigentlich dauernde Aktivität, nur gibt es halt vereinzelte Wochenenden, wie jetzt dieses, wo es so konzentrierter eben stattfindet, auch mit Vorträgen.
Mhm. Hallo, Herr Obrist. Ich würde dazu auch eine Frage fragen, und zwar, ob euer Projekt hat eigentlich eine Grenze, oder ist irgendwie begrenzt, oder hat so ohne Grenze, weil ihr habt ihren Raum in Venedig, aber auch Gespräche in Frankfurt, Paris und so weiter und auch diese Präsentation in New York und eine ganz lange Liste von Künstlern. Es gibt eigentlich Grenzen, wie dieses Projekt wird begrenzt?
Es ist so, dass es im Endeffekt sich halt wie eine Zeitlinie entwickelt, wenn man so will. Also es ist ein komplexes, dynamisches System mit Feedback-Loops, das sich quasi in der Zeit entwickelt. Also insofern ist, wenn man so will, es gibt natürlich zeitliche Grenzen, aber es ist nicht so, dass wir jetzt die diverse Ereignisse irgendwie multiplizieren, sondern es fand halt am Anfang dieses Seminar statt. Das Seminar hat sich dann zu einer Art von Meeting, wenn man so will, verdichtet im Pux Gipsi, wo auf einmal sehr viele Leute sich getroffen haben während einem Wochenende im Vassar College. Daraus ist dann hervorgegangen, dass das Wochenende der Sonntag in Frankfurt mit Louise Neri. Die Louise Neri hat ja am Theater am Turm in Frankfurt diese Workshops und diese Laboratorien veranstaltet. Und eins dieser Laboratorien war eben der Utopia Station gewidmet. Das wiederum führte dann zur Ausstellung. Die Ausstellung läuft jetzt. Währenddem die Ausstellung läuft, beginnen die Poster zu touren. Es wird sich dann ein Jahr weiterentwickeln, das Projekt mit Recherchen, und wird dann wieder zu einer größeren Ausstellung führen. Es ist ja auch so, dass im Endeffekt, damit solche größeren Ausstellungen stattfinden können, muss sich das Ganze auch immer neu aufladen. Das ist ja nicht ein Package, was man dann irgendwie um die Welt schickt, sondern es ist so, dass man zeigt halt jetzt das erste Mal Resultate auch dieser zweijährigen Recherchearbeit, versucht es dann wieder neu aufzuladen. Und da sind natürlich schon einfach Grenzen da, die auch damit zusammenhängen, dass man ja Zeit braucht. Und es geht auch um Verlangsamung. Also ich glaube, dass gerade die Deadlines für all diese Projekte werden ja immer kürzer. Und bei so einem Projekt geht es ja auch darum, dass man halt 2, 3, 4 Jahre an einer Sache eben arbeitet. Also insofern eher Verlangsamung als Beschleunigung.
So am Ende der Station ist wichtiger als die Utopia.
Also ich glaube, es ist eine Begegnung, wenn man so will. Weil wir haben an diesem Utopia-Seminar gearbeitet und Ricky Tiravanija macht Stations. Und irgendwie kam es halt zu dieser Begegnung. Einerseits ein Thema, woran man recherchiert hat, und andererseits eine Begriff der Station, wie sie Tiravanija ja bereits in Wien auch in der Sezession entwickelt hatte. Also was man in Venedig sieht, ist eigentlich die Begegnung dieser zwei Dinge. Also ich glaube nicht, dass das eine jetzt wichtiger ist als das andere.
Aber es gibt keine
Ironie. Auf keinen Fall jetzt eine Themenausstellung. Ich meine, es ist halt mehr, weil ich glaube ja nicht an solche Ausstellungen, die irgendwie Themen illustrieren, wo quasi ein Thema vorgegeben ist und dann wird halt die Kunst und die Architektur herbeigezogen, um dieses Thema der Kuratoren zu illustrieren. Das Thema ist im besten Falle eine Art von Katalysator.
Ja, aber es ist auch so ein bisschen eine Ironie über euch, über Ihnen so Ihre Session so utopisch zu nennen, oder es gab keine Ironie dabei?
Ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie der ursprüngliche Ansatz ironisch gemeint war. Also worum es uns schon ging, ist einfach schon die Frage zu stellen, wie ob dieser Begriff der Utopie noch brauchbar ist und in welcher Hinsicht er noch brauchbar ist. Es ging uns jetzt nicht darum, irgendwie eine Utopie vorzugeben, sondern halt einfach diese Frage zu stellen. Und es war mehr eine Fragestellung, würde ich sagen. Der Ausgangspunkt war eine offene Fragestellung. Und wir haben dann sehr lange eigentlich auch getestet, ob es denn auch für Interesse wäre. Und irgendwann haben wir einfach herausgefunden, dass es doch sehr viele der Teilnehmer und Teilnehmerinnen interessieren würde, mit diesem Begriff als Auslöser quasi umzugehen. Also insofern ist es ein Katalysator, wenn man so will, ein Trigger, von dem ausgehend dann halt viele Dinge passieren.
Als ich da war, in Juni, die Räume waren voll mit Geschenke und Bücher und viele Sachen, dass man mitnehmen kann. Wie ist die Situation jetzt? Wenn ich jetzt besuche die Session, kriege ich auch so viele Geschenke wie vorher?
Ja, ich meine, es war so, dass bei der Eröffnungsausstellung, also quasi bei der Eröffnungstagen, hatten diverse Künstler die Idee, dass halt zum Beispiel bei Henrik Harkensen wurden Schallplatten verteilt, die wurden dann während 2 Monaten verteilt. Die sind jetzt, glaube ich, langsam zu Ende gegangen seit einigen Tagen, aber die haben doch irgendwie bis Ende August wurden die halt verteilt. Dasselbe gilt für diese Taschen, die Ricky Tiravanija gemacht hat. Andere Verteilaktionen wie die Flyers von Jeremy Deller, die waren am Anfang da, werden jetzt wieder verteilt. Also es gibt da ganz verschiedene auch Momente halt, wo Dinge auftauchen und wo andere Dinge, aber es werden laufend schon Dinge verteilt, das kommt ganz auf die Projekte an. Wobei das Konzept, ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass das Konzept der Ausstellung war, dass man da eine Verteilaktion macht, sondern das war einfach bei einigen Künstlern Teil deren Projekt. Worum es schon geht, ist halt einfach die Ausstellung zu erweitern und dass quasi das, was in der Station passiert, also was im Raum, im Arsenale passiert, ist nur eine Erscheinungsform, wenn man so will, des Projektes. Das findet auch in anderen Zusammenhängen statt. Und ich glaube, da ist sicher das Posterprojekt zu nennen in diesem Zusammenhang. Wir haben ja eine größere Anzahl von Künstlern, Künstlerinnen, Architekten, Architektinnen gefragt, Utopia-Poster zu machen für die Station. Und diese Posters werden als Posterausstellung quasi in verschiedenen Städten aufgebaut und werden halt als oder plakatiert und werden so als quasi Ausstellung gezeigt. Gleichzeitig gibt es aber auch den Website auf eFlux, also www.eflux.com, und da sind eben alle 160 Poster nicht nur zu sehen, sondern können auch downgeloadet und ausgedruckt werden. Insofern ist es eigentlich eine Ausstellung, die immer wieder vor Ort auch neu downgeloadet werden kann.
Ja, deswegen habe ich Ihnen gefragt über die Grenze der Ausstellung. Aber ich wollte etwas so auch klein fragen über die Zeitgeist. Ob dieses große Projekt konnte so vorher in den 70er Jahren, 80er Jahren auch realisieren, so Kontakt mit so vielen Leuten, diese Mass Production, heute Venedig, morgen New York, oder ist echt so ein Beispiel, wie unsere Kommunikation und Druckmöglichkeiten, dass wir heutzutage haben, zu nutzen?
Ja, also ich glaube, wenn man sich ansieht, dass Ausstellungen haben ja immer solche Dialoge auch produziert. Und ich glaube, was das Interessante ist bei größeren Rendezvous, also auch bei größeren Ausstellungen, ist ja, dass auch also nicht nur existierende Dialoge aufgezeigt wird, sondern eben neue Dialoge auch ausgelöst werden. Und es ist natürlich so, dass auf jeden Fall also bei Projekten Utopia Station vor Ort dauernd auch Dialoge entstehen, aber dass gleichzeitig über Internet und E-Mail sehr viele Dialoge laufen. Aber ob man das jetzt, also ob das in gleicher Weise in den 60er oder 70er Jahren möglich gewesen wäre, kann ich nicht beurteilen, weil ich da nicht gearbeitet habe. Was man schon sagen kann, ich meine, was interessant ist, ist, wenn man sich das Archiv ansieht, eine Ausstellung wie der Documenta 72 von Harald Zeemann, da gab es ja letztes Jahr eine Ausstellung in Wien, glaube ich, da wurde das ganze, die ganze Korrespondenz, die Harald Zeemann hatte mit Künstlern und Künstlerinnen, wurde eben aufgezeichnet. Und da sah man dann, dass, ich meine, da gab es noch kein Fax. Und da wurden halt oftmals dann, hat es Wochen gedauert, bis Künstler auch Briefe bekommen haben. Und das war schon interessant zu sehen, wie ganz anders eben bis vor kurzem Ausstellungen noch gemacht wurden.
Ja.
Aber was man auch, was vielleicht mit Ihrer Frage auch, also mit dieser Frage auch im Zusammenhang interessant ist, ist die Frage eben, mit, weil das wurde uns auch oft gestellt, dass in welcher Weise es um 60er und 70er Jahre geht und in welcher Weise es jetzt ein 60er, 70er Jahre Modell ist. Und wir haben, ich meine, es ist ja so, dass auf jeden Fall einige Modelle auch, die sich seit den 60er, 70er Jahren entwickelt haben, in der Ausstellung wieder getestet werden. Aber es ist in keinster Weise, denke ich, ein nostalgischer Versuch, das jetzt wieder zu besuchen. Sondern wenn es um Erinnerung geht, dann zu dynamischer Erinnerung. Also in welcher Weise ja gewisse Dinge weiterhin eine Toolbox sind.
Ja.
Wenn man zum Beispiel an das Seminar denkt von Martha Russell oder so.
Ja, und da wäre auch der Bezug zur Arte Povera vielleicht ganz interessant. Also diese die arme Kunst sozusagen. Ist denn so etwas wie ein neuer Kunstbegriff denn da überhaupt auch noch möglich oder am Entstehen? Also das würde ich auch in Bezug sehen eben zu der tatsächlichen Eröffnung eines Adorno-Denkmals in Frankfurt, denn Adorno gilt auch nach Detlef Clausen als ein letztes Genie und so könnte auch ein Denkmal ein letztes Denkmal sein. Das heißt, gibt es denn da auch noch den Bezug tatsächlich zu Künstlern, die so prägend sind wie dann Pistoletto oder Beuys oder andere?
Also zwei Sachen vielleicht. Also ich glaube, das eine ist, ist die Frage zu, ist der Bezug mit Adorno, weil was mir eingefallen ist, wie du vorher erwähntest, dass es eben, also dass diese Sendung an diesem Adorno-Gedenktag stattfindet, ist es vielleicht ganz interessant zu sagen, dass einer der auslösenden Texte für uns, für das ganze Projekt, war dieses Gespräch zwischen Adorno und Ernst Bloch, wo quasi Adorno bei Bloch eben sehr lange und kritisch auch nachgefragt zu diesem Utopiebegriff, bis irgendwann dann die Definition kam von Bloch, dass vielleicht Utopie da etwas ist, was fehlt. Also something is missing.
Mhm.
Also dieser Text, den Molly Nesbitt eingebracht hat in unser Seminar, der war eigentlich doch so sehr viele der Diskussion und auch der Künstlergespräche irgendwie auslösen. Zur Hauptfrage, ich glaube, was sicher der Hauptkünstler ist, wenn man so will, bei Utopia Station, ist Rikri Tiravanija, weil ich meine, was ja interessant ist bei der Biennale dieses Jahr in Venedig, ist, dass zum ersten Mal seit sehr, sehr langem mit Francesco Bonanni ein Biennale-Direktor eben Künstler eingeladen hat, auch als Kuratoren tätig zu sein. Es ist ja so, dass im Architekturzusammenhang ist es etwas, was man eigentlich sehr oft auch findet. Also ich meine, man hat sogar Architekten, die Architekturbiennale leiten. Das war bis vor kurzem sehr häufig so. Also noch vor 4 Jahren oder 3 Jahren war Massimiliano Fuchs der Leiter der Architekturbiennale. Vorher waren es auch verschiedene Architekten. Hingegen im Kunstkontext, in der Kunstbiennale ist das sehr lange her, seit quasi Künstler als Kuratoren auch tätig waren. Nun ist es so, dass Bonanni ja mit Gabriel Orozco und Rikri Tiravanija 2 Künstler eingeladen hat, in Venedig als Kuratoren tätig zu sein. Das fand ich von Anfang an hochspannend, weil wenn man sich auch die Ausstellungsgeschichte quasi, die experimentelle Ausstellungsgeschichte des 20. Jahrhunderts ansieht, sind doch sehr viele der wichtigsten Ausstellungen von Künstlern selbst kuratiert worden und sind immer wieder Ausstellungskonzepte von Künstlern erfunden worden. Deshalb, also das so als Ausgangspunkt. Das zweite ist, dass Tiravanija ja dann in dem Dialog mit Molinesi und mir eben diese Plattform, diese Station vorgeschlagen hat, die ist ja wie eine sehr große Skulptur, aber es ist eigentlich eine Skulptur, die entstanden ist aus quasi in der Zusammenarbeit, im Dialog mit all den anderen Teilnehmern. Das heißt, Tiravanija hat quasi mit allen Künstlern und Künstlerinnen von Utopia Station Dialoge geführt. Und die Form, die ja entstanden ist, diese Silhouette der Station, die ist ja entstanden quasi aus den verschiedenen notwendigen Dimensionen, die Künstler und Künstlerinnen für ihre Räume brauchen. Gleichzeitig ist es eben diese Plattform, auf der Dinge stattfinden. Es ist eine Plug-in-Situation, also ein bisschen wie bei Cedric Price oder später auch bei Archigram, hat man solche Plug-in-Momente. Es wird eben ein Sonic House in die Station vom Rikrit eingesteckt. Er hat quasi, es gibt ein Dach vom chinesischen Architekten Zhang Yong-ho, Es gibt ein Bücherregal von Hans-Peter Fellmann. Also die Station war sehr, sehr offen für verschiedenste Plug-in-Elemente, die quasi im Dialog dazu stattfinden.
Also eine sehr, ja. Diese Look von der Station, das ist so voll mit Sachen. Das ist eigentlich Dystopia. Das war auch eure Wunsch, so zu machen. So ein Raum so, oder wie eine Lage, dass alle müssen so selber ihre Sachen zu sortieren.
Ja, ich glaube, es bewegt sich so über Wellen mit Intervallen, mit Pausen, mit Schweigen. Also es ist im Endeffekt nicht, es ist nicht nur im Sinne von, es gibt ja diese berühmte Ausstellung von Armand, Le Plein und von Yves Klein, Le Vide, also die zwei radikalen Galeriegästen von Armand und Yves Klein, die absolut volle Galerie und die absolut leere Galerie. Und ich glaube nicht, dass Utopia Station jetzt absolut voll ist. Also ich glaube, es gibt Momente der Pausen, es gibt Momente des Schweigens, es gibt auch leere Stellen. Und ich meine, worum es einfach ging, ist eine relativ komplexe Struktur zu bauen, wo verschiedenste Parcours und Spaziergänge möglich sind. Und man kann die Station...
Aber wann ist sie erfolgreich? Wenn sie voll ist oder wenn sie leer ist? In Beziehung Something Missing?
Also uns ist aufgefallen, dass es ganz gut funktioniert, wenn es auch leer ist, weil zum Beispiel auf einmal ganz andere Dinge auch an Wichtigkeit gewinnen. Also zum Beispiel an einem Tag, wo keine Performance stattfindet, ist eben auf einmal die Arbeit von Tino Segal sehr, sehr präsent, die ja immer da ist, wo quasi eben eine Sängerin singt, das ist Propaganda, Tino Segal und die Jahreszahl der Arbeit. Und das ist quasi immer da, wenn Besucher da sind. Diese Arbeit gewinnt dann auf einmal an Wichtigkeit oder man hat auf einmal eine ganz andere Präsenz auch eine ganz andere Präsenz der diversen Installationen. Andererseits gibt es eben Momente, wo jemand wie Arthur Lindsay für ein Wochenende das Sonic House in Beschlag nimmt und da durch eine Konzertsituation entsteht. Also es gibt einfach so ganz verschiedene Momente, wenn man so will.
Ja, und das Hundegebell von Boltanski wäre da, denke ich, auch noch sehr interessant in dem Zusammenhang.
Ja, das Hundegebell findet im Garten statt, aber auch an verschiedenen anderen Stellen der Station. Und ist quasi eine Intervention eben des Künstlers Christian Boltanski, die er nicht signieren wollte. Die ist quasi als anonyme Arbeit von Boltanski da installiert. Es ist quasi signiert, wenn man so will, also quasi als amical des témoins von einigen Zeugen, wenn man so will, einem fiktiven Künstlerkollektiv, das Boltanski gegründet hat. Und das führt uns ja auch zu Carsten Höllers Projekt, also diese Frage der anonymen Arbeiten. Das relativ viele Künstler haben auf die Einladung zur Utopia Station auch damit geantwortet, die Frage der Labels zu hinterfragen. Und am radikalsten ja Carsten Höller, der gefordert hat, dass da gar keine Labels eben angebracht würden.
Ja, und problematisch ist vielleicht aber dann trotzdem diese Kathedrale von Schlingensief. Also der kommt jetzt gerade in einer Prozession hier auch nach Frankfurt gelaufen, ist ab Samstag hier auch im Bockenheimer Depot. Und da wäre die Frage, ist das nicht dann fast propagandistisch, die Art und Weise, wie da dann auch unterschiedliche Glaubensrichtungen zu einem Aufruf vermengt werden? Oder hat sich das integriert doch noch?
Ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Teil der Utopia Station, weil es sind ja zwei Teile. Also im Garten ist eben die Church of Fear. Christoph Schlingensief wollte da ja nicht quasi als eine Schlingensief-Arbeit deklarieren, sondern als eine Arbeit von Church of Fear. Und das ist ja auch etwas ganz Wichtiges bei Utopia Station. Also man hat die Multiplicity, das Kollektiv von Stefano Boeri. Man hat das Progetto Arte mit dieser Bewegung, quasi Love Difference von Pistoletto. Man hat Church of Fear von Christoph Schlingensief. Also doch, es gibt eine sehr starke Präsenz von verschiedenen Kollektiven in der Ausstellung. Und diese Arbeit von Schlingensief, die hat verschiedene Zeitdimensionen. Das heißt, es gab einerseits das Pfahlsitzen, das hat 10 Tage gedauert während der Eröffnungstage. Und es gibt eben die Kapelle im Garten, die die ganze Ausstellungszeit da überdauert.
Aha. Ja, wie sollen wir das jetzt uns vorstellen? Also die Posterpräsentationen gehen jetzt weiter. Es gibt also neue Poster und ab Samstag, dem 13. September, gibt es eben von Discwide Tectonia auch ein Programm zu sehen, also ein Projekt. Und dann ist es wirklich so, dass in der Utopia-Station selber die Vorträge laufen werden.
Genau, und am 21. September wird es ein Gespräch geben mit Rem Koolhaas in München.
Ja.
Und anlässlich dieses Gesprächs im Haus der Kunst beginnt dann die Posterausstellung. Und diese Posterausstellung, das organisiert eben im Haus der Kunst, das jetzt von Chris Berkon, der vorher im Bäumannsmuseum in Rotterdam war, geleitet wird. Und das markiert quasi den Anfang. Das ist wie ein Trailer, wenn man so will, für die große Ausstellung in München, die dann genau in einem Jahr 2004 ist. Und wenn man so will, ist eben auch diese Idee, dass eine größere Ausstellung wie eine Lernkurve funktioniert. Das ist eine Art von Lernprozess, eine Recherche, und die Ausstellung wird eben nicht so zu sehen sein in München wie in Venedig, sondern sie wird sich ein Jahr weiterentwickeln.
Yeah.
Und es sind weitere solche Workshops wie vorher eben in Poughkeepsie und in Frankfurt geplant 2004 und dann eben im Oktober 2004 die Ausstellung in München.
Das heißt, wann kommt es nach Frankfurt oder kommt es nicht nach Frankfurt?
Nee, die Ausstellung ist in München, im Haus der Kunst.
Und wann kommt die Utopia-Station wieder nach Frankfurt? Hallo?
Sie meinen jetzt als...
als Ausstellung oder auch als Projekt?
Nee, es ist, also geplant ist es, dass es... es war ja in Frankfurt im...
Pappenkleif, ja.
Genau, und es war in Poughkeepsie, dann führt es zu Venedig. Und dann wird es in München sein.
Mhm. Ah, okay. Na gut. Ja, dann freuen wir uns auf München und viel Erfolg dann dieses Wochenende in Venedig mit den neuen Vorträgen und Postern.
Ja, danke. Tschüss.
Ja, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ja, das war jetzt Hans-Ulrich Obrist. Darf ich kurz...
Jesus? Is that it? Is that what got you?
I don't know.
I like
it. Darf ich kurz? Das ist der Sound vom Metronom des Adorno-Denkmals im Hintergrund. Darf ich kurz? Kurzes Interview mit dem Künstler, der das Adorno-Denkmal gestaltet hat, Vadim Zakharov.
Musik.
what is the reason for this metronome that it is not normal?
I would like to say it's, you know, it's all these details. It's help to each other. Yeah? Metronome, it's like very important things, which is like head of this monument. Yeah. And rhythm of hertz too.
Yeah, heart.
And this is my idea to put book of negative dialectic for under the knee.
Yeah, what is the relation?
No, this is
negative dialectic.
No, this is again. It's I think so. This is it's how say. Yeah, I think so. This is bring more character of Adorno, a little bit bring traditions to the questions. What does it mean traditions, you know?
Yeah.
If you put metronome totally straight on, this is traditions for me, you know? But he's always tried to ask what does it mean traditions, what does it mean aesthetic, yeah? What does it mean philosophy? And this was why I put a little bit on the eke, angle, this metronome to say he's thinking about what does it mean traditions or rhythm or time, you know?
Yeah.
This is his influence to the philosophy, yeah?
Ah, okay. Yeah. And his influence on music, because he was...
Yes,
composer?
Because this is combinations of rhythm and music, because metronome is part of music, and philosophers, because it's metronome, it's check rhythm of time.
Mm.
This is both sides, it's take its musicians and philosophers.
Yeah, and what is the reason for the class, to make class and...
No, this is always...
This is
idea was of ready-made, yeah?
Yeah.
This is, I don't...
Wie das große Glas?
Sorry?
Wie das große Glas von Duchamp, oder?
Yeah, but this is ready-made, yeah. You know, I don't bring
it's
my...
ready-made.
Yes, but it's, I don't bring any things from my artist characters. You didn't find my characters in this monument. If you know my works, okay. But here it's nobody know who is made it that. Vadim Zakharov, who is that, you know? This was important to cut immediately this, my personally, yeah? Personally, style, or,
style
you know,
of
you know?
Work.
This was idea to think really about how I can present such a complicated figure like Adorno.
Yeah.
And this is, I took white glasses, because this is its part which has every philosopher or every writer's very sacral place, which was never presented anywhere. And now, first time when I'm show really creative place for everybody. Yeah?
Mm-hmm. The quotations are chosen by Axel Honneth. Did you talk with Axel Honneth?
Yeah, of course. No, it's not yet, but I know we was in by email, we communications with how Citat we should be taken with Kulturamt, Ursula Heck. She choose few Citat and me, and it was combinations. But because the Citat should be present different levels of thinking of Adorno.
Yeah. Yeah, the Schrift like written, what is Schrift in English?
Tape.
Text. The tape is in the Jewish culture very important. So
in
you have
every, in every
to this kind of...
Yeah, but it's any culture in Chinese. Oh.
Yeah.
No, it's all deep culture has important letters, you know?
Mm-hmm.
And, I think so. This is a cultural frame of Adorno, you know?
Uh-huh. Okay, thanks.
Hello, Sophia.
Yeah, so, Barak. Du hast jetzt in Münster eine Flaschenpost vergraben im Rahmen des Projektes der Rehberger Klasse, die dort eben ausgestellt hat und sich aufeinander bezogen hat. Und diese Flaschenpost, die du in Münster vergraben hast, die enthält einen Text. Was ist das für ein Text?
Ach so, auch in Beziehung Kultur oder im Chinesisch oder Japanisch oder Judentum. Ein Text ist wichtig, ist das war einfach so eine Geschichte, diese, das ist nicht eine Aktion, das war fast wie ein Witz, war wie eine Geste an das ganze Projekt, und zwar ein Text, das ist ein unlesbarer Text, das ich geschrieben habe für eine Reportage Affibrech mit meiner Handschrift. So, auch wenn diese Flasche irgendwann gefunden wird, ich weiß nicht, ob das wäre überhaupt lesbar. Und ich habe einfach so benutzt eine Flasche von der Aktion von Francesca, die vor mir war, und ich wollte die Straße in die Galerie zu bringen, und das war eigentlich die einzige Möglichkeit. Und zwar am Ende, mein Objekt ist das Bild im Film, wo in dem ich laufe in die Straße mit einem silberen Schaufel und begrabe diese Flasche.
Und welche Rolle spielt dann der Text in deiner Arbeit? Also welche Bedeutung hat dann Schrift auch in, oder Text an sich auch in deiner Arbeit?
Das ist einfach so Sachen als simples zu machen. Und zwar, ich mache nur ein Wortprogramm oder einen Stift, und für mich ist es einfach so der einfachste Sachen zu definieren. Nicht eine große Inszenierung zu bauen oder eine genaue E-Mail zu schaffen, sondern nur ein paar Worte, und auch dieser Begriff, was Kunst ist, weil für mich ist es immer noch bildende Kunst, ein bisschen zu weiter zu definieren in Bezug zur Literatur. Obwohl ich mache überhaupt keine Literatur, weil meine Texte hat schon Beziehung mit Bildhauerei. Und der Ausgangspunkt ist Forms und dreidimensionale Objekte.
Okay, ja, wir sind am Ende der Sendung. Ich denke, ich lese jetzt noch ein Zitat aus dem, für das Adorno-Denkmal verwendet wurde, vor und ergänze das kurz, weil es eigentlich spannend ist, wie es immer weitergeht. Und ja, dann verabschieden wir es schon.
Auf Wiedersehen.
Ja, am Mikro, also ich bedanke mich bei Barak Reiser und auch für den Anruf aus Paris von Hans-Ulrich Obrist. Und am Mikrofon verabschiedet sich Felicia Herrschaft. Und jetzt kommt das Zitat. Die gescholtene Unverständlichkeit der hermetischen Kunstwerke ist das Bekenntnis des Rätselcharakters aller Kunst. Jetzt kommt's. Also, an der Wut darüber hat teil, dass solche Werke die Verständlichkeit auch der traditionellen erschüttern. Allgemein gilt, dass die von Tradition und öffentlicher Meinung als verstanden, approbierten, unter ihrer galvanischen Schicht sich in sich zurückziehen und vollends unverständlich werden. Die manifest Unverständlichen, die ihren Rätselcharakter unterstreichen, sind potenziell noch die verständlichsten. Der Begriff fehlt der Kunst strengen Sinnes auch dort, wo sie Begriffe verwendet und an der Fassade dem Verständnis sich adaptiert. Keiner geht in das Kunstwerk ein als das, was er ist. Ein jeder wird so abgewandelt, dass sein eigener Umfang davon betroffen, die Bedeutung umfunktioniert werden kann. Das ist aus der ästhetischen Theorie, Seite 186. Und jetzt
Kreisweg und Jelinek schon 11. September. Alles eins.
Ja, das war
ein Spielzeugabend, der zu einem anderen Spielzeugabend gemacht, mit dem Murmel herumgespielt wird. Ich verstehe das Murmel aber nicht, so sehr ich mich auch anstrenge, tut mir leid. Deswegen kann ich auch nichts dagegen machen. Ich verstehe ja nicht, was sie wollen, weiß nur, dass es sinnlos ist. Ich verstehe es nicht und ich möchte vermeiden, mehr darüber zu sagen. Ich sage, ich verstehe es. Barbie ist immer das Ärmere, das Kleinere, das Liebe, das Angefochtene. Das, was sich in Gefahr begeben hat und darin umkommt.
Das war's.
Thank you.
Normalerweise hat Studio X keine Probleme damit, akustische Seltsamkeiten dieser Art locker und volley aufzunehmen und weiterzuführen, aber zur Entspannung erstmal Akku finden.